Hallo und herzlich willkommen zum German Football Analyst Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen für euch über alle Themen der 10. Woche in der NFL sprechen. Und auch wenn man in Amerika so schön sagt, there is an I in Felix, so ist das hier doch ein Teamding. Und ich habe den besten Teammate an meiner Seite, der zum Glück nur nicht mit einer Schulterverletzung das Team verlassen hat. Hallo Christian.
Hi Felix, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder da seid.
Genau, wir wollen nämlich über die Woche sprechen. Da gab es sehr viele Aufreger, es gab natürlich auch viele Spiele, die wir angesehen haben, die wollen wir mit aufnehmen. Wir haben für immer, wie immer natürlich auch die Verletzung mit im Auge für euch und wie immer auch das eine oder andere zum Schmunzeln in den Fun Facts. Aber starten wir doch erstmal so ein bisschen in die Woche selber, Christian. Die Spiele haben so ein bisschen das jetzt sich immer mehr anbahnende Playoff-Picture geschärft. Wir haben in der AFC die Pats und die Pittsburgh Steelers, die so ein bisschen davonlaufen. Die Chiefs waren in der Bye Week. Es scheint so, als würde es sich in der AFC doch auf die beiden dann hinauslaufen.
Ne? Ja, also auf die Steelers kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal einen Tacken mehr zu sprechen. Insgesamt habe ich echt meine Probleme mit den Steelers. Also ich mag sie irgendwie echt ganz gerne. Mit Le'Veon Bell ist einfach, ja, vielleicht steht und fällt das Team einfach mit ihm. Das kann man so insgesamt sagen. Wenn er nicht am Start ist, dann wird es schwierig für sie, auch wenn sie eigentlich ziemlich namhaftere Receiver haben und mit Ben Roethlisberger auch einen Quarterback, der ja, zumindest einen Namen mitbringt und oft bewiesen hat, dass er mehr als nur ein tauglicher Quarterback ist. Aber generell den beiden Teams jetzt die Bye Week, also den ersten und zweiten Platz in der AFC zuzusprechen, würde ich mich jetzt noch ein bisschen schwer mit tun. Ähnlich mit den Patriots. Man kennt es ja bei den Patriots aus der Geschichte, wenn sie irgendwann einmal ihr Team gefunden haben, dann halten sie es in der Regel auch. Aber das jetzt direkt schon so zuzuschreiben, dazu wäre es mir dann einfach echt noch zu früh. Und die Patriots haben jetzt auch einen sehr starken Schedule. Die haben jetzt, glaube ich, vier Auswärtsspiele in den nächsten 5 Spielen. Unter anderem nächste Woche in Mexiko. Und das letzte Spiel auf dem Auswärtstrip ist dann, glaube ich, in Pittsburgh. Also da ist noch so einiges an Football zu spielen.
Definitiv, aber es macht schon so ein bisschen den Eindruck nach diesem Wochenende, dass die Patriots jetzt, auch wenn sie gegen nicht so einen starken Gegner wie Denver gespielt haben, dass sie sich zumindest gefunden haben in der Offense. Finden sie immer, trotz Verletzung, jetzt Chris Hogan war nicht dabei, immer die Spieler, die sie brauchen, um die Punkte aufs Tablett zu bringen, so ein bisschen. In der Defense haben sie sich auch gefangen. Jetzt glaube ich nur im Schnitt, ich glaube 16 Punkte zugelassen in den letzten Spielen. Sieht verdammt gut aus. Bei den Steelers ist es noch ein bisschen fraglich. Finde ich auch, das Spiel gegen Indianapolis war wirklich nicht überragend.
Nee, hätten sie fast verloren.
Haben mit Glück dann noch gewonnen, kurz vor Schluss mit dem Field Goal. Aber sahen in der ersten Halbzeit relativ machtlos aus gegen ein Team der Colts, das ja im Grunde genommen auch nur die Saison versucht rüberzubringen, rumzubringen. Es wird auf jeden Fall interessant sein, aber es ist zumindest so, dass in der AFC sich in meinen Augen das so ein bisschen rauskristallisiert hat, jetzt auch noch mit den Chiefs, die wie gesagt in der Bye Week waren, aber davor auch nicht gut gespielt haben. Mhm. Wohingegen wir in der NFC so viele Teams haben, die momentan verdammt guten Football spielen. Mhm. Und ja, da gibt es noch so ein wirkliches Rennen. In der AFC sind es jetzt wirklich ja die drei Teams und viele andere Teams, die wir so im Auge hatten, scheinen mir momentan einfach nicht in der Lage zu sein, wenn dann der sozusagen im Januar die wichtigen Spiele in den Playoffs gespielt werden, da mitzuhalten.
Ja, das ist nicht unrecht. Also gerade nochmal kurz zur AFC. Ich hätte jetzt auch spontan darauf geschoben, dass einfach die Competition da fehlt. Ne? Also man sieht das ja auch. Kansas City ist unheimlich stark gestartet in die Saison und jetzt einfach ja ne, unglaublich abgefallen. Und danach, es kommt einfach nicht so viel nach. Deswegen, gut, sind Pets und Steelers wahrscheinlich doch die beiden Favoriten auf die First Week Bye in den Playoffs. In der NFC ist glaube ich auch sogar so, dass aus den 18 Spielen, wobei mir das ein bisschen wenig kommt, aber ich meine es gesehen zu haben, dass es 18 Spiele zwischen den beiden Konferenzen gab, also ein Team aus der einen Konferenz gegen ein Team aus der anderen Konferenz gespielt hat. Und davon konnte die AFC, 18 Spiele hat die NFC gewonnen, 7 Spiele die AFC, sowas. Also insgesamt 25 Spiele müssten es dann gewesen sein. Da sieht man schon, dass die NFC dieses Jahr wohl eine Spur stärker zu sein scheint als die AFC. Ja, da ist es definitiv knapper, wie du gerade schon sagtest. Die Eagles im Moment ganz klar mit 8:1. ja, das Überraschungsteam der Liga. Ja, kann man wohl schon sagen. Bisschen, ne? Ja. Und die Vikings auf dem zweiten Platz, auf dem Second Seed, die ja eine interessante Quarterback-Kontroverse jetzt noch an Start bekommen haben. Mhm. Case Keenum, der eigentlich relativ überzeugend gespielt hat, finde ich sogar, ja doch, relativ überzeugend trifft es eigentlich ganz gut, finde ich. Aber jetzt kommt Teddy Bridgewater, ist wieder aktiviert worden, hat sein erstes Spiel auf der Bank gesessen. Tja, und da wird man mal weiter gucken müssen, ob er dann jetzt spielen wird. Die beiden Teams im Moment weit oben. Danach kommen aber schon die Seahawks, Panthers, Saints und Rams. Die Rams, tja, vielleicht das zweite Überraschungsteam der Liga mit Jared Goff, der im letzten Jahr wirklich miserabel gespielt hat. Ich habe irgendwie auch eine lustige Stat, vielleicht finde ich sie schnell noch. Genau, Jared Goff führt gerade die NFL in Passing Yards per Attempt an. Also das heißt, pro versuchten Passwurf hat er 8,5 Yards. Damit führt er gerade die Liga an. Letztes Jahr war unter den schlechtesten mit 5,3 Yards pro Passversuch. Also auch da sieht man, da gab es einen Riesenwandel. Die Saints haben es tatsächlich jetzt geschafft, mal wieder ein Laufspiel zu finden. Und tja, das letzte Mal, dass wir, glaube ich, so gutes Laufspiel hatten, das war 2009, als wir den Super Bowl gewonnen haben.
Ja, definitiv. Also wenn wir jetzt vielleicht mal über diese Teams sprechen, die jetzt auch am Wochenende gespielt haben, wenn wir mal die Eagles rauslassen, die ja die ihre Bye-Week hatten. Einerseits natürlich die Saints, überragendes Spiel, gerade was das Laufspiel angeht gegen die Bills. Ich hatte mir da echt mehr erhofft von dem Spiel insgesamt, was eine Ausgeglichenheit angeht. Aber ich glaube, 6 Rushing-Touchdowns der Saints. Und die sind in der Lage, quasi wie kein anderes Team eigentlich, oder vielleicht nur ein bisschen die Patriots als Vergleich, ihre Running Backs einzusetzen, verschiedene sozusagen Lauf, also mit verschiedenen Packages zu spielen, das heißt verschiedene Spieler einzuwechseln, verschiedene Lauf, Spielezüge zu spielen, die wirklich schwer zu verteidigen sind. Dann hat man immer die Gefahr mit gerade Kamara und auch Ingram, dass sie aus dem Backfield heraus Pässe fangen und eben gerade diese oft ja sehr gern gespielten Screen-Passes von den Saints sind extrem effektiv. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das stimmt, aber ich glaube, die Saints waren jetzt mit den 6 Rushing-Touchdowns und keinen einzigen Punt seit, ich glaube, 60, 70 Jahren das erste Team, das das wieder mal geschafft hat. Also es ist wie genauso, wie du sagst, es erinnert verdammt an die Zeit, als sie den Super Bowl geholt haben, als sie ja wirklich mit ihrem Running Game das wirklich durch die Liga gelaufen sind, aber auch die Defense. Es ist so ein bisschen das Ding für mich, dass die NFC einfach eine unglaublich starke Defense bietet in den Top-Teams. Also sowohl bei den Vikings, wir haben es gesehen, gegen Washington, starke Defense. Case Keenum, klar, hat ein super Spiel gemacht, aber die Defense war verdammt stark. Die Panthers das Gleiche. Und die Saints, auch völlig überraschend, eine der schlechtesten Verteidigungen im letzten Jahr, ist jetzt auf einmal verdammt stark. Die schaffen es wirklich, die Teams zu dominieren in der Defense. Und das ist wirklich für mich die große Überraschung bei den Saints. Und so wie sie jetzt momentan spielen, ist ja nur nicht mal Drew Brees großartig gefordert. Also sie haben ja immer noch Drew Brees in der Hinterhand, der, wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, dann eben auch 40 Passversuche pro Spiel machen kann. Aber momentan muss er es überhaupt nicht, weil der gibt den Ball zweimal ab und du hast das First Down auf jeden Fall. Also extrem interessant.
Ja, ich kann das auch gar nicht, kann ich wirklich glauben. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, habe jetzt aber gelesen, beziehungsweise ich habe nur Highlights gesehen, habe gelesen, dass die Saints 24 Mal in Folge einen Laufspielzug gemacht haben.
Ja, also ich habe die erste Halbzeit komplett geguckt und ich habe mir dann gedacht so, okay, ich switch jetzt mal um, um es mal ein bisschen interessanter für mich zu gestalten, weil das Spiel war so früh so entschieden, weil die Bills haben es nicht hinbekommen, in ihrer Offense was an den Start zu bringen. Und die Saints, die haben halt einfach ganz stumpf ihr Laufspiel. Das hört sich jetzt so ein bisschen böse an, aber wie gesagt, stumpf ist es nicht, weil sie eben extrem kreativ sind, was ihre Running Backs angeht. Aber sie haben mit dem Laufspiel es einfach dominiert. Und das ist für mich wirklich so ein bisschen so das Highlight auf jeden Fall dieses Spieltags, wie die Saints im Moment in der Lage sind, Spiele zu gewinnen.
Ja, du hast es ja auch eben schon angesprochen, wie man die Running Backs einsetzt. Das ist ja auch einfach ein unheimlich mächtiges Mittel, das man da hat, indem man dann einfach die Defense raten lässt. Ne? Also tut man jetzt einen Linebacker auf den Running Back oder lieber einen Strong Safety oder vielleicht sogar einen Corner, tut man das eine. Und dann hat man natürlich bessere Chancen gegen den Lauf. Tut man das andere, dann ist man natürlich, das hat man natürlich das Problem, wenn es dann einen Lauf gibt. Insofern sehr interessant, ist natürlich auch immer so eine Sache, das ungefähr noch in der Mitte der Saison. Da bleibt natürlich den Teams auch noch Zeit, ein Mittel zu finden gegen jedwede Offense. Also sei es jetzt bei den Patriots oder bei den Saints. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie ein Team, das dann irgendwie Mittel findet, ne? Wie man es jetzt häufig jetzt zum Beispiel bei den Kansas City Chiefs gesehen hat, die dann irgendwann, wo dann Mittel gefunden wurde gegen die Offense, um die halt so ein bisschen zu verlangsamen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man darauf reagieren? Ist man in der Lage, sein eigenes Spiel noch so ein bisschen anzupassen, vielleicht ein paar Elemente dazuzufügen oder einfach den Schwerpunkt woanders hinzulegen? Insofern ist das auf jeden Fall noch spannend zu sehen und Gott sei Dank ist noch gar nichts entschieden. Also das wäre natürlich auch sehr schade, wenn die Saison jetzt irgendwie schon relativ klar wäre.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber was ich immer so ein Gefühl habe, ist, dass die Verteidigung, du sagst es richtig, sich natürlich einstellen können im Laufe einer Saison und je mehr sie quasi von einem anderen Team sehen können und analysieren können, desto besser können sie sich einstellen. Ich habe aber immer das Gefühl, wenn du eine schlechte Run-Defense hast, also schlecht gegen das Laufspiel bist, ist deutlich schwieriger, das umzuschalten und quasi gut dagegen zu werden, als wenn du jetzt schlecht bist gegen den Pass. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das irgendwie für eine Defense noch schwieriger ist, weil du weniger mit sozusagen verschiedenen Schemata dagegen angehen kannst, sondern du brauchst einfach gewisse Spieler, die auch eben dann in dem Moment auch gut tackeln können. Weil sonst hast du sehr, sehr viele Schwierigkeiten, ein Laufspiel zu verhindern.
Ja, da hast du nicht unrecht. Schlussendlich ist das Laufspiel deutlich mehr von der Physis, ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich versuche es mal etwas neutraler zu sagen. Das Laufspiel ist natürlich mehr von Faktoren abhängig, die nicht so trainingsintensiv sind. Mhm. Bei der Coverage im Secondary hast du natürlich dann mehr, kannst du mehr mit Schematern arbeiten, also noch mehr, muss mich ganz vorsichtig da mich da äußern, als du es in, ja, bei einem simplen Laufspielzug machen kannst. Das ist auch wieder simpel, das ist natürlich auch wieder das falsche Wort. Aber, wenn du relativ leichte Defensive Linemen hast und deine Defensive Line auf Agilität setzt und damit versuchst, quasi das Spiel zu gestalten, kannst du nicht mitten in der Saison auf einmal deine Defensive Linemen schwerer machen. Und wenn das Problem ist, warum deine Defense nicht funktioniert, ist es natürlich tatsächlich schwer, dann in der laufenden Saison darauf zu reagieren. Auf der Straße kriegt man, also auf der Straße, ja, das ist wieder so ein Ami-Ausdruck, Street-Free-Agent-mäßig, auf der Straße kriegt man dann halt nicht mehr unbedingt wirklich qualitativ hochwertige Spieler. Das ist selten der Fall, dass man da wirklich Unterstützung noch bekommt. Dementsprechend, ja, ich finde schon, dass es mit dem Laufspiel, wenn man nicht irgendwie eine gescheite Lauf-Defense hat, dann droht man, das Spiel quasi, die Kontrolle über das Spiel ist komplett aus der Hand zu geben, weil wenn der Gegner den Ball laufen kann, wie er will, dann kann er die Uhr kontrollieren, die Geschwindigkeit des Spiels quasi kontrollieren und dann wird es natürlich sehr schwierig, selber das Spiel zu kontrollieren und dann verliert man in der Regel auch.
Definitiv. Aber es ist nicht schön. Wir haben vor der Saison in unseren ersten Podcast-Episoden immer darüber gesprochen, dass die Running Backs nicht mehr so gefragt sind, dass die Running Backs nicht mehr so große Verträge bekommen, dass sie es immer schwieriger haben. Und momentan hast du in den Teams, über die wir jetzt gerade nur kurz gesprochen haben, im Grunde um die Running Backs, die das Spiel dominieren und die extrem wichtig sind. Du hast die Pats, die haben drei Running Backs im Grunde genommen, die eminent wichtig sind momentan für das Spiel. Du hast die Saints mit den beiden Running Backs, du hast die Panthers mit Christian McCaffrey, der gestern auch wieder super gespielt hat gegen Miami. Ich meine, die Eagles haben Jay Ajayi noch geholt vor der Trade Deadline. Es ist vielleicht doch so eine Wiedergeburt der Running Backs. Und es ist auf jeden Fall schön zu sehen.
Ja, das würde ich jetzt spontan versuchen, damit zu erklären, dass es ja insgesamt in der NFL so ein Trend geht zum mehr athletischen und dementsprechend auch leichterem Spieler. Und es ist ja auch irgendwo logisch. Also es ist ja alles irgendwie, es läuft ja alles immer so ein bisschen zyklisch, also oder vielleicht so ein bisschen wie so Sinuswellen, vielleicht, wenn man so möchte. Irgendwie, es wird immer mehr gepasst. Und dann geht es natürlich darauf, dass man immer mehr versucht, das Passspiel zu verteidigen. Dann irgendwann tippt das dann Ganze wieder runter und dann merken die Teams, okay, wir brauchen gar nicht so viel passen. Die sind so auf die Passverteidigung eingestellt, dann können wir mal versuchen, ein bisschen mehr zu laufen. Dann wird wieder mehr gelaufen, dann stellen sich die Verteidigung wieder mehr darauf ein und dementsprechend gibt es dann immer wieder so einen Wandel hin und her. Natürlich von Gesamttrends splitten in dem Moment, aber insgesamt könnte ich mir das in dem Moment so vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, wenn man eine leichtere Defense insgesamt aufs Feld schickt, dass es dann auch insgesamt leichter ist, gegen sie zu laufen.
Okay, wir werden auf jeden Fall hier in der heutigen Episode immer wieder auch auf die einzelnen Spiele und die Spiele, die noch kommen, nochmal zurückkommen. Lass uns mal einen Schritt weitergehen, sozusagen zu dem Aufreger im Grunde genommen der vergangenen Woche. Martellus Bennett ist nicht mehr bei den Green Bay Packers Tight End und ist schwuppdiwupp auf einmal wieder bei den New England Patriots Tight End und fängt 3 Pässe im vergangenen Sunday Night Game gegen die Denver Broncos. Eine Story, die auf der einen Seite Freude ausgelöst hat bei den Patriots-Fans, bei den Fans der Packers Entsetzen und beziehungsweise schon fast Hass auf Martellus Bennett ausgelöst hat. Vielleicht so, um den Rahmen nochmal zu geben. Also er hat quasi nach der vergangenen Saison einen höher dotierteren Vertrag bekommen von den Packers. Und hat dann quasi ein Angebot von den Patriots nicht angenommen, ist dann für 3 Jahre 21 Millionen Vertrag mit 6 Millionen Signing Bonus zu den Packers gegangen, hat dann wohl vor der Saison, also zu Beginn der Saison schon seine Verletzung an der Schulter gehabt, hat die wohl, so wird es von Green Bay Seite zumindest berichtet, nicht, also er hat es nicht angezeigt, er hat nicht gesagt, dass er verletzt ist, hat dann durch die Verletzung durchgespielt. Spätestens seit der Verletzung von Aaron Rodgers hat er das dann kundgetan, hat sich Meinungen eingeholt von verschiedenen Ärzten, die gesagt haben, er braucht eine OP an der Schulter, hat dann gesagt, okay, dann will ich die OP jetzt, hat auch mit Ruhestand so ein bisschen geliebäugelt oder zumindest ausgedrückt. Ob das wirklich so gemeint war, wissen wir nicht. Und Fakt war dann, dass die Packers ihn quasi, gewaved haben. Also sie haben ihn quasi rausgeworfen. Und die Patriots haben dann als, das einzige Team ihn quasi geholt, beziehungsweise die Rechte an ihm sozusagen geclaimed, also für sich beansprucht.
Genau. Ja. Es ist wirklich eine, also für mich war diese Geschichte auf verschiedenen Ebenen höchst interessant. Zum einmal die Management-Strategien dahinter, die Patriots verfolgen. Zum anderen diese schwierige Lage, weil du hast einfach unglaublich viel He Said, She Said dabei. Also es gibt da echt viel Hörensagen. Zum einen halt Martellus Bennett, der den Teamarzt der Packers, McKenzie, irgendwie unterstellt, quasi ihn gedrängt zu haben, zu spielen. Kurz darauf sind zig Spieler von den Packers dem Teamarzt McKenzie zur Seite gesprungen und haben gesagt, wenn ist er überhaupt nie irgendwie sowas erlebt. Und ich glaube, Aaron Rodgers hat was gesagt, Jordy Nelson. Einige sind ihm da zur Seite gesprungen. Auf der anderen Seite Bennett, der hat gesagt, ihm wurde es nahegelegt. Es gibt viele Verletzungen. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt in der NFL-Saison hat jeder Spieler irgendeine Verletzung, mit der er auf IR landen könnte. Also ich glaube, die Spieler sind einfach permanent irgendwie verletzt, die haben immer irgendwas und es geht dann nur um die Schwere, um die Langfristigkeit und um die Schmerzen, die es verursacht. Ich weiß nicht, ich finde es einfach sehr, sehr kurios. Also zum einen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Bennett sich irgendwie persönlich angegriffen, auf irgendeine Art und Weise fühlt er sich angesickt. Also irgendwas muss da passiert sein, was ihn massiv gestört hat. Ob es da irgendwo ein Missverständnis gab oder ob er wirklich irgendwie blöd angegangen wurde, wie auch immer, oder ob er vielleicht einfach nur weg wollte, weil er sich gesagt hat, okay, gut, eine Saison, in der es um nichts mehr geht, dann tue ich mir jetzt auch nicht mehr weiter was an, ist egal, ich gehe jetzt in Ruhestand oder so. Das ist am Ende irgendwie sehr schwer festzustellen.
Ich glaube, es ist es war so ein bisschen Auslöser, war natürlich eine Befindlichkeit von Bennett, dass er gesagt hat, ich möchte nicht mehr, also quasi die Saison ist für mich gelaufen, ich habe jetzt hier kein Ziel mehr, aber es gibt die Stimmen, die sagen, dass seine Ruhestandsankündigung im Grunde genommen nur ein Fake war, also dass es nicht ernst gemeint war. Die Packers haben dann in seinen Augen zu schnell auch darauf reagiert, haben ihn so ein bisschen an den Pranger gestellt, haben seine Bereitschaft auch in Frage gestellt, haben dann dementsprechend auch gesagt, macht das für uns auch keinen Sinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auf jeden Fall auf der Seite von Martellus Bennett, denn für mich ist es und bleibt es so, dass die NFL die für die Spieler die schlimmste, wenn du so willst, also jetzt mal in Anführungsstrichen, schlimmste Sportliga ist, die ich so kenne oder die ich so verfolge. Die Spieler in der NFL verdienen deutlich weniger als in den anderen großen Sportarten in Amerika. Die verdienen im Schnitt weniger als in den europäischen Top-Fußball-Ligen. Und sie haben die im Grunde genommen schlechtesten Arbeitsbedingungen. Also wenn du es, die haben die schlechtesten Arbeitsverträge. Und da finde ich es absolut vertretbar, wenn ein Spieler sagt, ich habe jetzt meine Gesundheit, die würde ich jetzt in dem Moment vorziehen. Und wenn dann eben so ein Team wie die Patriots kommen, die es angeblich geschafft haben, ihn irgendwie zu überzeugen, dann ja okay, dann probier es nochmal. Also ich finde es absolut vertretbar. Ich meine, jeder normale Angestellte würde nichts anderes machen bei sich auf dem Job. Wenn du genervt bist, wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst, dann suchst du einen Weg, woanders hinzugehen. Und ich meine, warum sollte ein Sportler da anders sein und warum sollte ein Sportler eine gewisse Beziehung oder ein gewisses ich bin dem Verein was schuldig Gefühl haben. Ich meine, Fans regen sich darüber auf, das ist das gleiche im Fußball, Fans regen sich darüber auf, oh, der Spieler hat sich irgendwie abgesetzt, der will zu einem anderen Verein, weil er mehr Geld kassiert. In jedem Arbeitsverhältnis ist genau das gleiche der Fall. Also ich finde, ich verstehe Mattelis Bennett da absolut.
Ich muss sagen, da bin ich relativ mit dir auf einer Wellenlänge. Ich finde auch, ich finde, dass halt im Sport immer unheimlich viel gelogen wird oder zumindest getäuscht wird, was diese Dinge angeht. Ne? Also irgendwie Heimat verbunden, gerade wenn Fußballspieler ihr Wappen küssen und dann im nächsten Jahr irgendwie, keine Ahnung, dann doch irgendwie zu Bayern Real oder Manchester gehen, weil sie da die meiste Kohle verdienen. Das ist immer das, was mich am Football, was ich so besonders fand am Football, weil das gerade so weniger war dort. Also da hat man, da ist es einfach mehr oder weniger klar ein Business. Gleichzeitig stimme ich auch voll zu, dass die Arbeitsbedingungen von den Spielern echt mies sind. Also ich meine, du kommst in die Liga und hast mindestens 4 Jahre, ja gut, teilweise auch nur 3 Jahre, aber du hast erstmal gar keine Entscheidungsgewalt, in welcher Stadt du spielst. Ne? Ich meine, du hast dein ganzes Leben lang meinetwegen in Arizona in der Wüste gelebt oder irgendwie bis mit kältesten Temperaturen von vielleicht 15 Grad oder so durchs Leben gekommen und dann bist du auf einmal irgendwie in Foxborough oder irgendwie ganz im Norden, in Buffalo oder so und hast dann die kältesten Winter da und dass man da dann nicht unbedingt Bock drauf hat, da zu spielen, ist ja auch verständlich, aber ich meine, die Frage stellt sich ja wirklich überhaupt nicht. Du hast ja gar keinen Einfluss darauf. Dann geht's weiter mit den Verträgen, Franchise Tag und so weiter. Es ist insgesamt tatsächlich nicht unbedingt eine Liga, die spielerfreundlich ist. Und für mich hat sich das Ganze, sieht das irgendwie so ein bisschen so aus, dass ich glaube, er wahrscheinlich schon im letzten Jahr Rotator Cuff, das ist der Rotationsmanschette, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, dass sie wahrscheinlich im letzten Jahr schon gerissen ist und er auch im letzten Jahr damit durchgespielt hat und dass es bei ihm einfach immer die ganze Zeit so eine Sache war, okay, ich spiele, weil es mir Spaß macht und weil ich Erfolg haben kann und weil ich auch vielleicht dem Team weiterhelfen kann, das wird sicherlich auch eine Motivation gewesen sein. Und er dann jetzt einfach gesehen hat, okay, die Saison ist irgendwie mehr oder weniger durch, was soll ich jetzt hier noch irgendwie weiter so extrem leiden, wie es, okay, das Extrem nehme ich mal raus, aber warum soll ich mich jetzt hier weiter diesen Verschleiß aussetzen, wenn es irgendwie mehr oder weniger um nichts geht oder so und dann gehe ich lieber in Ruhestand, lass mich operieren, dann hat er wahrscheinlich nicht die Rückmeldung bekommen, die er gerne gehabt hätte oder den Support oder so. Schlussendlich hat er das, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt am Sonntag, dass er sagte, irgendwie, er wurde dann halt gewaved und dann wollten die ihm irgendwie hinter seinem Signing-Bonus quasi hinterher, also dass den Signing-Bonus von ihm wieder einklagen, weil er halt diese Verletzung nicht preisgegeben hat, obwohl er ein volles Physical gehabt hatte und auch die Doktoren, wo seine Schulter untersucht haben. Und er sagte dann, glaube ich, wortwörtlich, right now I'm just like, fuck it. Also bei ihm ist er, und er hat auch, glaube ich, von Vengeance geredet, also von einem gewissen Rachegefühl, das er irgendwie hatte. Also irgendwie ist er da, fühlt er sich da offensichtlich sehr stark persönlich falsch behandelt. Ja. Insofern, ich finde, man kann beide Seiten nachvollziehen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn halt die meisten Spieler sich so verhalten, wie sie sich verhalten und dann einer sich anders verhält, dann ist es ja auch verständlich, dass man da dann irgendwie erstmal zumindest verwundert ist. Oder
also ich kann Green Bay nicht verstehen. Ich glaube, Mattelis Bennett ist, wenn man mit ihm gut quasi kommuniziert, ist er ein Top-Spieler, der auch, wenn er verletzt ist, in einem Team unglaublich weiterhelfen kann. Hätte er da noch Vertrag gehabt. Das heißt, sie hätten auch sagen können, okay, kurier dich aus, wir wollen nächste Saison mit dir voll durchstarten. Vielleicht haben sie es auch gemacht, ich weiß es nicht. Aber für mich kommt es so ein bisschen so rüber, als wären sie ein bisschen vorschnell gewesen. Und dann war er eben sauer. Und anscheinend kommen die Patriots einfach mit ihm am besten zurecht und er fühlt sich da am wohlsten. Deswegen glaub, macht er das.
Die einzigen, die mit ihm zurechtkommen, würde ich sogar sagen.
Ja. Und deswegen, also ich kann ihn, wie gesagt, voll verstehen. Durch die Arbeitsbedingungen in der NFL ist das für mich absolut nachvollziehbar. Und es wäre genau das Gleiche, wenn das jetzt meinetwegen Spieler von den Patriots wäre, der sagen würde, ich habe keinen Bock mehr, Bill Belichick hält mich hier quasi immer am Gehaltsminimum, er will mir nichts geben, weil er eben nicht muss oder so weiter und so fort, ich bin jetzt unzufrieden oder was auch immer, ich erzwinge irgendwie meinen Wechsel, dann würde ich sagen, ist genauso vertretbar. Also das hat jetzt nichts mit irgendwie Team zu tun, ich finde halt einfach, in der Situation sind die Spieler einfach in meinen Augen eher im Recht, weil sie sind einem Verein nichts schuldig, ganz einfach.
Ja, das sehe ich durchaus auch so. Also es gibt da einfach zwei Ebenen, die ich auch betrachte, also einmal das die Idealvorstellung oder die individuellen Rechte, die man sich selber und anderen Menschen quasi zuschreibt und zum anderen die Realität, wie es ist. Und wenn man dann halt sieht, okay, ne, so läuft die NFL halt. Ich meine, auch wenn es ein blödes Argument ist, aber das Argument kann man auch machen, keiner muss Footballspieler werden. Ne? Aber gut, es gibt einfach zwei Seiten dabei. Ich kann die Verschnupftheit auf Seiten der Green Bay Fans definitiv nachvollziehen, auch wenn ich im Moment doch so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, ich finde Bennett auch nicht ganz einfach. Ich mag ihn insgesamt wohl doch ganz gerne, weil er eben halt so ein jemand ist, der auch mal den Mund aufmacht und nicht immer nur sich an das Skript hält und nachplappert, was nachgeplappert werden soll, aber gleichzeitig als Coach oder als General Manager ihn zu handeln, stelle ich mir sehr aufwendig vor.
Definitiv. Würden wir jetzt mal zum zweiten größeren Aufreger der Woche kommen, dann gehen wir weg von dem Spieler und kommen zu einem Besitzer, und zwar Jerry Jones, der Besitzer der Dallas Cowboys. Er liefert sich gerade so ein bisschen hinter den Kulissen ein Machtkampf, erst mit Roger Goodell und mittlerweile auch mit den übrigen Teambesitzern. Der Hintergrund ist natürlich in dem Moment, dass die Besitzer erstmal einstimmig vor der Saison Roger Goodell einen neuen Vertrag gegeben haben. Ich glaube, wir haben auch mal in den ersten Podcast-Episoden darüber gesprochen.
Eine kurze Korrektur.
Ja.
Den neuen Vertrag hat er noch nicht bekommen. Es wurde im März bei dem Besitzer
beschlossen irgendwie.
Genau. Es wurde ein Komitee von 5-6 Leuten wurde gewählt quasi. Da ist Arthur Jones, der Besitzer von den Arthur Blank, Entschuldigung, der Besitzer von den Atlanta Falcons quasi Vorsitzender. Mhm. Den wurde in einem gewissen Gehaltsspielrahmen quasi gestattet, autonom über den Vertrag von Roger Goodell zu verhandeln und zu und den dann später auch quasi abzusegnen. Also der muss nicht nur nochmal durch das große Plenum durch.
Korrekt. Danke dafür. Aber wir können da wahrscheinlich davon ausgehen, dass es relativ safe ist, dass dieser Vertrag dann auch zustande kommt. Also wäre, glaube ich, ein relatives Novum, wenn das nicht passieren würde. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall durch natürlich auch die Ezekiel Elliott-Story, der jetzt ja definitiv jetzt erstmal mindestens noch gesperrt ist. Es gibt noch eine weitere Anhörung dazu, aber vielleicht dann irgendwann mal mehr. Ist Jerry Jones jetzt nicht mehr so gut zu sprechen auf den Commissioner Roger Goodell und sucht jetzt nicht nur die Allianz bei anderen Ownern, sondern sagt eben auch öffentlich, was jetzt eben auch ein bisschen so ein No-Go ist, in diesem sehr elitären Zirkel, will er jetzt Roger Goodell jetzt auf einmal, beziehungsweise ja, er will ihm diesen in Aussicht gestellten Vertrag so ein bisschen wieder abschwatzen, beziehungsweise ihm das versagen, und die anderen Owner reagieren da relativ erbost drauf. Arthur Blank, den du angesprochen hast, besonders. Und auch Robert Kraft, einer der einflussreichsten, der Besitzer der Patriots, hat wohl auch schon da versucht zu intervenieren. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Story.
Ja, definitiv. Also zu der Motivation von Jerry Jones erstmal, Roger Goodell, dem Commissioner quasi den Vertrag ein bisschen zu versalzen, ich weiß es nicht. Also man zum einen halt die Sperre von Ezekiel Elliott, dass Jerry Jones damit unzufrieden ist, wie Roger Goodell die Suspendierung und den Appeal danach und so weiter alles gehandhabt hat. Das zum einen und dann zum anderen die Kontroverse um die Hymne und das Knien dabei hat er auch irgendwie angedeutet, dass er damit sich einen anderen Umgang quasi gewünscht hätte. Dann gab es ja noch die Geschichte mit Papa John's, der große Pizzamagnat in den USA, der auch ein sehr großer Sponsor ist von der NFL, der sich quasi an der Seite von Jerry Jones irgendwie geäußert hat. Also er macht eine unheimliche Medienkampagne irgendwie und ich finde es unglaublich nervig. Also ich weiß nicht, Jerry Jones ist einfach so ein Besitzer, der irgendwie immer im Rampenlicht stehen will und ja, es ist schwierig mit ihm, ne? Also sein eigenes Stadion wird ja auch nicht umsonst Jerry World genannt, also nach ihm benannt im Volksmund. Ja, was machen wir daraus? Also er hat quasi im Prinzip jetzt angedroht, die NFL zu verklagen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was er da großartig verklagen will. Im Prinzip ist bei den meisten Entscheidungen zwischen den Besitzern innerhalb der NFL so, dass sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen, um genehmigt zu werden quasi. Und das wurde halt im März gemacht. Im Prinzip wurde gesagt, okay, in dem und dem und dem und dem und dem finanziellen Rahmen kann Goodell einen neuen Vertrag bekommen. Das heißt, die Gewalt, darüber abzustimmen, wurde abgegeben, beziehungsweise es wurde darüber abgestimmt, das wurde an das Komitee weitergegeben. Die handeln das jetzt aus. Ich weiß nicht so genau, was er da großartig machen möchte, aber er hat es angedroht. Er hat das in einem Telefonat zwischen genau diesem Komitee gesagt. Das Komitee war ziemlich geschockt. Robert Kraft selber auch, der ja auch durchaus seine Probleme mit Roger Goodell hatte bei der Deflategate-Geschichte mit Tom Brady, der war ja auch mehr als nur verschnupft. Er hat nämlich auch, genau, er hat nämlich genau so gesagt, dass er, oder ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber er hat mit Sicherheit angedeutet, dass er damals auch eine Kugel fürs Team quasi genommen hat, gesagt hat, okay, ich lasse die Sache jetzt ruhen, ich könnte jetzt auch nochmal klagen, aber wir sind nur zusammen stark und das Kollektiv ist wichtig und so weiter, da muss man nochmal seine eigenen Ansprüche nach hinten stellen. Tja. Wie geht's weiter?
Also es ist im Grunde genommen ist es eine recht offensichtliche Angepisstheit, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, von Jerry Jones, der natürlich sieht, er hat jetzt in diesem Jahr ein Team, das war letztes Jahr schon Super Bowl ja ready, es ist jetzt noch stärker geworden, er hat eine gute Defense und denkt jetzt natürlich für sich, gut, mit dem Team, mit Ezekiel Elliott kann ich den Super Bowl gewinnen, das ist jetzt die einmalige Chance nach dieser ewig langen Durststrecke der 8-8-Saisons. Deswegen hat er jetzt, glaube ich, noch extra Motivation dagegen vorzugehen. Das Problem ist für mich einfach, das ist im Grunde genommen so ein perfektes Abbild der Gesellschaft. Das sind eben 32, beziehungsweise es gibt eine Besitzerin in Buffalo, aber alte, weiße, privilegierte Männer, die im Grunde genommen das auch da in ihrer Position ausspielen. Jerry Jones ist natürlich mit anderen, ein paar wenigen anderen Besitzern dafür verantwortlich, dass die NFL viel Geld macht und eben auch Geld ausschütten kann, weil ihre Teams, ihre Marken natürlich sehr viel Kohle generieren und versuchen natürlich jetzt natürlich irgendwie so eine Allianz zu finden und die anderen von sich zu überzeugen. Was aber ganz lustig ist, es gibt, das habe ich mal nachgeguckt, einen Paragraphen 8.13, der besagt, dass der Commissioner das NFL Executive Committee befähigen kann, eine Absetzung eines Owners einzuleiten, wenn das Wohl der Liga in Gefahr ist. Das heißt, wenn Jerry Jones, was niemals passieren wird jetzt, aber wenn er sich zu weit aus dem Fenster lehnen sollte und er wirklich mit Arthur Blank, hat er schon einen gegen sich, noch mehr quasi gegen sich bringt von den Besitzern, könnte es passieren, dass dann er abgesetzt wird. Also diese Möglichkeit besteht. Obwohl ihm das Team gehört, kann man ihn absetzen.
Von daher, ja, das habe ich auch gelesen. Also es ist, es wurde auch so ein bisschen damit gedroht. Nicht offiziell, alles nicht, das sind alles nur so Gerüchte, die man so hört, ob das auch am Ende stimmt oder nicht, ist natürlich auch wieder fraglich. Schlussendlich ist es so, dass Jerry Jones wohl so 4 bis 5 Besitzer auf seiner Seite hat. Es reicht aber halt einfach überhaupt nicht, ne? Also der muss da viel, viel mehr haben, um da irgendwie was ausrichten zu können. Schlussendlich, warum sollte man Roger Goodell absetzen? Also ich glaube, kaum jemand mag ihn, also die Fans mögen ihn nicht, die Besitzer... Ja, weiß ich nicht. Die mögen ihn vielleicht auch nicht, aber ich glaube, am Ende ist es denen egal, weil die sich sagen, gut, wir verdienen so viel Geld mit dem, warum never touch a running system, ne? Und auch diese 49,5 Millionen, die quasi er gefordert haben soll, plus einen Jet auf Lebenszeit, plus Krankenversicherung für sich und seine Familie auf Lebenszeit, wurden jetzt zwar zum einen ganz klar dementiert, ich glaube von Arthur Blank selber auch, der hat gesagt, dass es wäre Quatsch, dass er das fordern würde. Und es ist ja auch nur eine Forderung, heißt ja nicht, dass er das auch am Ende bekommt. Schlussendlich, diese Besitzer tendieren halt dazu, Sachen einfach so lange laufen zu lassen, bis halt irgendwie einen Grund gibt, sie zu ändern und nicht einfach mal so zu ändern, weil irgendwie was so ist, was ein bisschen komisch ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass du da so ein bisschen auf verlorenem Posten kämpft.
Nee, ja, okay, das nicht. Aber es gäbe natürlich deutlich wichtigere Themen. Aber ich meine, Stichwort Dallas, die sind jetzt natürlich, nach der Niederlage gegen die Falcons, als man gesehen hat, okay, wenn die O-Line nicht so steht, wie sie sonst immer steht, und wenn Ezekiel Elliott nicht da ist, dann ist das Team halt echt nur noch die Hälfte wert, sind jetzt in einem unglaublich heißen Rennen, um überhaupt noch eine Chance zu haben auf die Playoffs. Das ist natürlich für ihn, glaube ich, so ein richtiger Knackpunkt. Aber wir werden sehen. Also es brodelt auf jeden Fall da.
Ja, und er ist ja nun wirklich einer der Besitzer, denen nachgesagt wird, dass sie sehr auf ihre Außendarstellung Acht geben. Ich möchte nur zurückerinnern, ich glaube, eine Woche 3 war das, als Präsident Trump, ich Präsident davor sage, egal, als er quasi die Spieler als Sons of Bitches bezeichnet hatte. Da haben sich ja mehr oder weniger alle Teams irgendwie was einfallen lassen, um Zusammengeschlossenheit zu demonstrieren. Und er war dann ja der quasi mit seinem gesamten Team vor der Hymne sich einmal hingekniet hatte. Ne? So war das, glaube ich. Hat sich in die Mitte gereiht, so richtig schön wieder in Szene gesetzt. Das ist irgendwie so ein bisschen symptomatisch für ihn. Dementsprechend wird ihn das sicherlich stören, dass der sportliche Erfolg gerade auch ausbleibt.
Ja, definitiv.
Und er ist ja auch mehr oder weniger General Manager, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ich glaub, ja, klar, also in Dallas, Jason Garrett darf im Grunde um nichts entscheiden, also das macht alles Jerry Jones. Auch ein Grund, warum das Thema, fand ich, in den letzten Jahren funktioniert hat, meiner Meinung nach. Aber anderes Thema. Thema Concussion Protocol, Gehirnerschütterung. Es gibt ja seit der Saison ein offizielles Protokoll, das befolgt werden muss, sobald quasi eine mögliche Gehirnerschütterung sich auf dem Spielfeld abzeichnet oder abgezeichnet hat. Das heißt, es gibt unabhängige Neurologen, die bei jedem Spiel an einer großen Bildschirm hängen und sich quasi Hits angucken, die in den Kopf-Nackenbereich gehen und dann ihren Hinweis hin werden dann eben Spieler aus dem Spiel genommen und eben in diesen wunderbar aufzuklappenden blauen Zelten untersucht. Und erst wenn sie quasi dieses Protokoll, dieses offizielle, durchlaufen haben und dann auch bestanden haben, dürfen sie wieder zurück und sind dann quasi geklärt. Also sie haben das quasi das Protokoll geschafft, dürfen wieder spielen. Das heißt, es ist keine Gehirnerschütterung festzustellen. Wir hatten jetzt an diesem Spieltag 3 Fälle, in denen dieses Protokoll auf schamloseste Weise umgangen worden ist, was dazu geführt hat, dass sich viele fragen, okay, warum machen wir das denn überhaupt? Warum investieren wir so viel Geld in Gehirnerschütterungen beziehungsweise in die Forschung, wie wir Gehirnerschütterungen früher erkennen können und behandeln können, wenn nichts getan wird? Das war einmal Russell Wilson, der sich selber im Thursday Night Game quasi selbst entlassen hat aus diesem blauen Zelt. Er ist da reingegangen, kam 10 Sekunden später wieder raus, hat gesagt, alles klar, ich bin gut, ich kann weiterspielen. Dann war es Jacoby Brissett, der ganz offensichtlich einen schweren Treffer gegen den Kopf kassieren musste im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers, der Quarterback der Indianapolis Colts. Und er wurde nur nicht mal runtergeholt. Lustigerweise durfte er aber nach dem Spiel nicht mit Reportern reden, weil er Gehirnerschütterungssyndrome aufgezeigt hat. und dann hattest du mir noch gesagt, das hatte ich gar nicht mitbekommen, Wide Receiver Ryan Grant von den Washington Redskins in dem Spiel gegen die Minnesota Vikings hatte auch einen Fall der Gehirnerschütterung, ne?
Oder? Genau, ich habe es auch nur aus der Twitter-Sphäre quasi aufgenommen. Genau diese 3 Fälle eben zusammen. Also irgendwie ist da was richtig faul. Irgendwie was muss da laufen. Warum macht die NFL das? Ganz klar, um sich gegen zukünftige Klagen abzusichern. Also ich meine, die Sache ist, glaube ich, relativ klar. Gerade was so Player Safety angeht. Das ist ja immer so immer der Knackpunkt auch wieder zwischen der NFLPA und der NFL, wenn es darum geht, den neuen CBA auszuhandeln. Also den Tarifvertrag, mehr oder weniger. Die NFL ist da ja nicht so sehr bedacht drauf. Gut, das ist natürlich auch als Unternehmen dann auch eine andere Betrachtungsart. Und die Spieler in dem Moment wollen natürlich auch spielen, ne? Also zum einen, Jacoby Brissett ist jetzt gerade in sein erstes Jahr Starter quasi, gerade getradet worden. Der hat jetzt die Chance, sich unter Beweis zu stellen, der wird den Teufel tun und sich selber aus dem Spiel rausnehmen, ne? Ja, und Russell Wilson, der denkt vielleicht auch einfach, okay, ich bin tough, das ist schon in Ordnung, ne? Warum soll ich, passt schon.
Ja, aber das Problem ist halt, in meinen Augen ist halt, was die Außendarstellung der NFL angeht, ist das Thema halt Thema Nummer eins, weil klar, sie wollen sich gegen Klagen absichern, definitiv. Aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn das Thema nicht gelöst wird, ein bisschen oder zumindest ein bisschen entschärft wird, denn die Ratings gehen runter, sprich die Zuschauerzahlen gehen runter, weil Familien gerade in Amerika sagen so, ich will nicht, dass meine Kinder das gucken, beziehungsweise ich will auch nicht, dass sie das spielen. Ich habe keine Lust, dass sie anfangen, Football zu spielen. Football ist zu gefährlich. Das heißt, diesen Punkt haben die bisher noch nicht irgendwie geschafft, so ein bisschen zu entkräften. Das heißt, es wäre natürlich das Schlimmste für die NFL, wenn so ein bisschen der Nachwuchs, ich will jetzt nicht sagen ausstirbt, aber wenn da Probleme auftauchen. Und auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass da auch so eine dass man das nicht so richtig handhabt, dieses Concussion Protocol, weil ich habe das Gefühl, bei wichtigen Spielern ist es, ja, wird das so ein bisschen so Larifari gemacht, wenn das jetzt irgendwie so ein Special Teamer ist, den kein Fan kennt, wo es relativ egal ist, da wird dann gesagt, oh nee, da müssen wir jetzt nochmal kontrollieren, der muss jetzt nochmal in das Zelt und da müssen wir nochmal gucken und dann sagen sie, nee, der darf nicht mehr spielen, der hat Symptome für eine Gehirnerschütterung und Russell Wilson darf sich selbst entlassen. Auch ein Problem, wenn das wirklich der Fall war, dass er quasi das Protokoll nicht durchgezogen hat, Russell Wilson, dann kann das mit sehr deftigen Strafen geahndet werden für die Seahawks, die ja auch so ein bisschen ähnlich wie die Patriots manchmal in dem Lichte stehen, dass sie Verletzungen nicht richtig anzeigen. Das war bei Richard Sherman so letztes Jahr. Das kann bis zu einem Verlust eines Draftpicks führen. Und das ist also momentan so ein bisschen mit diesem aufklappbaren Zelt, das ist so ein bisschen so eine Lachnummer für die NFL.
Ja, man muss dazu auch sagen, klar, also das ist jetzt das erste Jahr, dass sie dieses Protokoll eingeführt haben. Ich finde, da kann man der NFL auch noch so ein bisschen Spielraum geben und sagen, gut, das, man muss dann am Ende der Saison wird geguckt, wie das funktioniert hat und in der nächsten Saison können sie dann vielleicht nochmal Sachen anpassen. Schlussendlich glaube ich schon, dass die NFL da ja, darauf bedacht ist, ein gutes Produkt aufs Feld zu bringen, anstatt dafür zu sorgen, dass die Spieler, die eine Concussion haben, danach nicht mehr spielen. Würde ich jetzt einfach mal so in die Richtung so ein bisschen unterstellen wollen. Was man ja auch gesehen hat bei den ganzen, bei dem Gerichtsverfahren, das da vor 10 Jahren in den Start gebracht wurde, als dann die ganz vielen Spieler aus dem Ruhestand die NFL verklagen haben in einem Class Action Lawsuit und die NFL die ganze Zeit vehement verneint hat, dass es überhaupt eine Concussion und dass es was zu tun hat mit CTE.
Wie kann man es ändern? Also ich meine, wie kann man es ändern? Also ich habe eine interessante Sache gelesen, dass man eben quasi dadurch, dass die Referees ja mittlerweile mit New York, dem Head Riveron verbunden sind via Kopfhörer, müsste man eigentlich in der Lage sein zu sagen, dem Referee Russell Wilson hat das Protokoll nicht bestanden oder beziehungsweise er müsste untersucht werden, er muss da bleiben, sobald er aber wieder eigenständig aufs Feld läuft, müsste man quasi ein Official Timeout nehmen, das wird dann Seattle sozusagen abgezogen und eine Yardstrafe zum Beispiel. Ja, also ich meine, weil alles andere juckt das Team nicht. Wenn sie im Nachhinein eine Strafe bekommen und sagen wir mal $200,000 zahlen müssen, das zahlen die aus der Portokasse. Aber du musst sie quasi im Spiel, finde ich, dafür bestrafen. Du musst sagen, das geht nicht, du kannst nicht einfach wieder rein. Du bleibst jetzt hier. Oder keine Ahnung, der unabhängige Neurologe nimmt den, hält den Helm so lange in deiner Hand, bis er sagt, hier, du darfst den Helm wieder haben. Also irgendwie muss der Referee quasi in der Lage sein, das Spiel anzuhalten und zu sagen, nö, geht nicht, Timeout, runter vom Feld und das Timeout ziehen wir euch ab.
Ist nicht unrecht, das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Das Problem sehe ich aber eigentlich eher viel mehr darin, dass es, das ist so, wie ich das verstanden habe. Ich habe mich jetzt nicht super, super viel damit beschäftigt, nur so ein bisschen, dass die einfach nur ein paar Fragen beantworten müssen. Und das sind Fragen, auf die man trainiert werden kann. Und wenn das Sachen sind, die man quasi durch Training beantworten kann, wenn man mitten 3 Stunden, nachdem man eingeschlafen ist, aufgeweckt wird und mit einer Taschenlampe ins Licht geleuchtet wird und wenn man die dann runterrattern kann, dann kann man sie, glaube ich, auch runterrattern, wenn man eine Gehirnerschütterung hat. Da ist das Prozedere einfach noch nicht hinreichend. Also meines Erachtens sollte man einfach hingehen und einfach stumpf ein paar Sensoren in den Helm reinhauen, die dann einfach eine gewisse Beschleunigung messen. Da muss man natürlich erarbeiten, was muss man messen. Das ist nicht unbedingt einfach, aber es ist durchaus machbar, dass man damit zumindest dann durch Messdaten gewisse Indizien bekommen kann und zu sagen, okay, gut, da ist jetzt eine Concussion da, da müssen wir auf jeden Fall nochmal genauer nachschauen oder da war eine Concussion oder wie auch immer.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall muss da was gemacht werden, weil ich finde, das wird so ein bisschen ad absurdum geführt, das Ganze. Aber okay, wir machen ein kleines Break. Nach dem Break auf jeden Fall für euch weitere News, weitere Verletzungsnachrichten auch und ein paar Fun Facts, die ihr nicht verpassen wollt. Bis gleich. So, okay, lass uns, nachdem wir jetzt über die Gehirnerschütterungsproblematik in der NFL gesprochen haben, mal ein bisschen beim Thema bleiben und auf die Verletzung der Woche schauen, Christian. Größte Verletzung natürlich im letzten Thursday Night Game, die von Richard Sherman, der sich die Achillessehne gerissen hat und die Saison raus ist und auch sehr emotional darüber war, in Tränen auf der Pressekonferenz gesagt hat, dass er unglaublich enttäuscht ist und natürlich trotzdem beim Team bleiben wird, etc. pp. Aber es ist natürlich für die Seahawks ein unglaublicher Schlag ins Kontor.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist können sie sicherlich wenig gebrauchen. Gerade jetzt, wo sie sich so wieder so ein bisschen gefangen haben. Man hat das auch wirklich gesehen im Spiel selber. Man hat dann den Close-Up quasi von ihm gesehen. Und wenn man dann so ein bisschen des Englischen mächtig ist und so ein bisschen Lippenlesen betreiben wollte, hat man wirklich gesehen, so, it's torn, man, it's torn. Da hat man auch schon gesagt, so, okay. Aber dann fand ich es auch erstmal überhaupt krass, dass er dann noch weiter an der Seitenlinie rumgestanden ist, weil normalerweise, wenn sowas passiert, wird dann direkt so einer dieser schönen Spezialstiefel angelegt. Ich glaube, er ist schon eher so einer der tougheren Sorte.
Definitiv. Die Seahawks haben auf jeden Fall schon, ich will nicht sagen nachgelegt, weil bei Richard Sherman kann man nicht nachlegen, den kann man nicht ersetzen, aber sie haben einen alten Bekannten geholt, Byron Maxwell, der bei ihnen sehr, sehr gut gespielt hat, danach dann gewechselt ist für mehr Geld und dann nie wirklich glücklich wurde. Genau. Zuletzt auch bei den Miami Dolphins. Also der ist zurück bei den Seahawks, altbekanntes Gesicht, soll ein bisschen stabilisieren, wenn das überhaupt möglich ist. Die weiteren, schwerwiegenderen Verletzungen sind auf jeden Fall Philip Rivers, der Quarterback der Los Angeles Chargers, auch eine Gehirnerschütterung abbekommen, ist jetzt in diesem Protokoll auch drinnen, das jetzt nicht so, wie wir es besprochen hatten während des Spiels, sondern jetzt eben über die Woche wird er quasi überwacht und immer wieder getestet. Da ist die Frage, kann man nie sagen. Also es kann länger sein, es kann auch sein, dass der nächste Spiel wieder spielt. Müssen wir schauen. Devontae Freeman ebenfalls, der Running Back der Falcons. In dem Spiel ging Dallas sehr früh raus, auch mit einer Gehirnerschütterung. Und Jamie Collins, Linebacker der Cleveland Browns mit MCL, also auch im Kreuzband, auch raus für die Saison, hat sich's gerissen. Dann müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Sean Lee, Linebacker der Cowboys, mit einem Hammy. Also, was ist es noch? Oberschenkel, genau. 3 Wochen wird prognostiziert, dass er fehlen wird. Es hilft den Dallas Cowboys nicht unbedingt.
Nee, das ist zum falschen Zeitpunkt definitiv. Gerade jetzt auch eine kurze Woche mit Thanksgiving vor der Tür, wo die Cowboys dann fast schon traditionell spielen werden. Ich weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie gehört das so ein bisschen dazu, zu Thanksgiving. America's Team, Jerry's Team.
Jerry's Team, ja. Da sprichst du was an. Thursday Night Spiele generell. Richard Sherman hat nach seiner Verletzung das auch relativ deutlich ausgedrückt, dass ihm diese Thursday Night Spiele auch überhaupt nicht zusagen, er sie überhaupt nicht mag und auch die Verletzung so ein bisschen darauf zurückgeführt hat. Es ist jetzt nicht unbedingt belegbar, dass in Thursday-Night-Spielen sich Spieler häufiger verletzen, aber insgesamt birgt das natürlich schon eine gewisse Gefahr, weil man sich eben, wenn man angeschlagen ist vom vergangenen Sonntag, eben nicht mehr so lange hat, um zu, zu heilen. Ja,
genau. Ja, definitiv. Also Thursday Night Football, TNF, ist definitiv viel in der Kritik. Auch sogar die Executives von den Networks, also von Fox, CBS, NBC, sind insgesamt dafür, dass die Spiele zurückgefahren werden. Also man hört so ein bisschen, dass sie sagen so, okay, uns reichen 8 Thursday Night Games, irgendwie mehr brauchen wir nicht. Und speziell die Overseas Games in London sind auch noch darüber hinaus in der Kritik, weil die ja auch irgendwie sehr früh im amerikanischen Markt sind. Dementsprechend auch nicht so ganz gewollt. Dass der Football schlecht ist, den gibt's ja auch immer wieder. Gerade halt immer bei dieser kurzen Woche, ne?
Ja, kann man dieses Jahr auch nicht so wirklich bestätigen. Ja. Wir hatten sehr viele sehr gute Thursday Night Games. Ich erinnere da an die 49ers und Rams, auch das Spiel der Raiders gegen die Chiefs. Also waren schon echt ein paar sehr, sehr gute Spiele dabei, aber definitiv, es ist ein Problem. Die Liga will natürlich mehr Geld einnehmen, indem sie quasi mehr Plätze hat, an denen Football läuft, also mehr Sendeplätze, an denen Football übertragen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Problem, da können wir vielleicht auch direkt rüberspringen, zu einem Thema, das seit der letzten Saison immer wieder diskutiert wird, nämlich der Rückgang der Zuschauerzahlen, also der Rückgang der TV-Ratings, die nichts anderes dann bedeuten im Umkehrschluss als Einnahmen durch Werbung etc.
Genau, ja, die sind gefallen. Also im letzten Jahr ziemlich dramatisch, da wurde das alles immer relativ viel auf die Wahl, quasi mit der Wahl legitimiert und begründet und gesagt, das wird schon alles wieder gut werden. Diesen Jahr ist es ähnlich, also die Zahlen sind auch wieder rückläufig, zwar nicht so schlimm wie im Jahr zuvor, also rückläufig im Vergleich zu vor 2 Jahren dann in dem Moment. Gut, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wenn nicht mehr so viele Leute gucken, gibt es nicht mehr so viel Geld für Werbung, dementsprechend gibt es weniger Geld für die Liga und auch wieder weniger Geld für die Spieler. Insgesamt keine gute Entwicklung natürlich. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass insgesamt so ein Trend zu erkennen ist. Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen bei Twitter, dass die Zahlen generell vom Fernsehen 18% runtergegangen sind. Das ist natürlich, ich glaube, das Dreifache im Vergleich zu dem, was Football so insgesamt an Rückgang zu verbuchen hat. Da muss man natürlich auch einfach gucken, wie ist da insgesamt der Trend, ne? Schauen die Leute einfach irgendwie mehr YouTube, Netflix, sie können sich irgendwie alles on demand angucken, wann sie wollen. Und dann haben sie einfach nicht mehr so einen Bock, irgendwie sich den gesamten Sonntag damit freizuhalten, Football zu gucken und gehen dann vielleicht lieber raus in den Park oder machen was mit der Familie oder was auch immer. Tja,
ja, ich glaube, es ist ein großes Problem. Einerseits, klar, die Liga hat ein bisschen zu spät drauf reagiert, dass quasi alles mittlerweile nicht mehr unbedingt über den normalen Fernseher läuft. Auf der anderen Seite eben diese verschiedenen vielen Plätze sind einfach ein Problem, weil wenn man sich alles anguckt, du bist jetzt ein Football-Fan, sagen wir mal, in Amerika, du hast ein Team in der NFL, das du favorisierst und du hast beispielsweise jetzt noch ein College-Team.
Mhm. Und dann noch ein Highschool-Team.
Ja, sagen wir nur das College-Team. Also du musst dich für dich entscheiden, was guckst du. Du kannst nicht alles gucken, weil der Donnerstag, dann hast du samstags, sonntags, die ganzen verschiedenen Sendeplätze. Und ich habe nur was gelesen von einem ehemaligen Spieler, der gesagt hat, als Fan war es für ihn auch immer nach seiner aktiven Karriere schön, wenn man eben quasi sich auf diesen Sonntag so gefreut hat. Und mittlerweile hast du jetzt quasi ab Donnerstag durchgehend Football. Mhm. Und dann schwindet, glaube ich, so ein bisschen das Interesse, wenn du nicht so diehard Fan bist eines Teams, zu gucken einfach, weil du es einfach nicht mehr kannst, weil du musst halt zwischen Donnerstag und Sonntagnacht halt noch ein paar andere Sachen erledigen. Das heißt, du hast nicht Zeit, die ganze Zeit durchgehend Football zu gucken. Mm. Und ich glaube, damit tut sich die Liga natürlich keinen Gefallen.
Definitiv nicht. Die Frage ist jetzt natürlich, was macht man da? Ne? Also es gibt ja durchaus ein paar Möglichkeiten, wie man denn entgegensteuern kann. Also ich habe irgendwann mal einen Vorschlag gelesen, dass man vielleicht eine Woche komplett footballfrei machen würde in der Saison. Also nicht nur eine Bye-Week für ein paar Teams, sondern für alle Teams schlechthin. Dass man so quasi den Football-Hunger wieder so ein bisschen schüren kann. Die Idee fand ich jetzt so, semi, kann man sicherlich machen, warum nicht, aber ja, okay. Generell wird es, glaube ich, auf lange Sicht eher darauf hinauslaufen, dass es insgesamt mehr Spiele geben wird. Das heißt, es wird dann nicht mehr auf 16 Spiele im Jahr hinauslaufen, sondern eher auf 17, 18 wahrscheinlich, dann mit einer geraden Zahl ist es leichter zu gestalten. Und wenn man dann insgesamt mehr Spiele hat, dann kann man natürlich auch ein paar von diesen Slots wieder freiräumen. Ne? Dann könnte man halt sagen, okay, wir streichen das Donnerstag-Nachtspiel und beschränken uns dann nur noch auf die klassischen Sonntags- und das Monday-Night-Game, sodass man da das Ganze wieder ein bisschen strukturierter hat. Ne? Und man kann dann halt den Verlust des Geldes dadurch kompensieren, indem man halt insgesamt mehr Spiele hat. Dadurch muss man dann natürlich den Spielern wieder was geben, weil die würden dann natürlich sagen, so, nee, in den Tarifverhandlungen, nee, das wollen wir nicht, dafür wollen wir es wieder haben, aber da werden sie sich am Ende bestimmt einig werden.
Ja, ich denke auch, das ist ein guter Vorschlag eigentlich. Ich glaube, ich habe das von Amy Trask, die als im Front Office auch lange Zeit gearbeitet hat, der Oakland Raiders, die hat das auch gesagt, quasi die Saison zu verlängern insgesamt, um auch Spielern mit einer nicht ganz so schlimmen Verletzungen die Möglichkeit zu geben, auch wiederzukommen, sodass jetzt eine Verletzung in Mitte der Saison nicht unbedingt sofort das Ende bedeutet und dementsprechend dann auch mindestens eine Bye-Week pro Team noch mehr einzusetzen, sodass Teams mindestens 2 Bye-Weeks haben und dann auch wiederum mehr Zeit haben, sich vorzubereiten, mehr Zeit haben zu regenerieren und Verletzungen auszukurieren. Also ich glaube, da geht es auf jeden Fall hin. Wäre auf jeden Fall schön.
Ja, wollen wir nur hoffen, dass die Playoffs nicht noch erweitert werden. Ne? Das wäre ja wirklich eine Katastrophe.
Ja, best of seven am besten, so wie im Basketball.
Ja, es gibt ja die Überlegung, dass man quasi noch eine dritte Wildcard einführt pro Konferenz. Und dann denke ich mir auch so, warum? Ja, wenn man sich überlegt, was da teilweise dann für diese ersten Playoff-Spiele wie ganz klar, glasklar, die immer entschieden werden, also sehr häufig, dann muss man braucht man bitte nicht noch mehr davon.
Wir haben über das Thursday Night Game gesprochen. Hier auf jeden Fall nochmal eine Ankündigung. Das kommende Thursday Night Game von NBC übertragen in Zusammenarbeit mit NFL Network und ich glaube Amazon Prime Video. Genau. Wird dieses Mal komplett aus der Skycam-Perspektive übertragen. Viele, die sich vielleicht erinnern, das Spiel der Patriots gegen die Atlanta Falcons, das im Nebel geendet ist, beziehungsweise die zweite Halbzeit komplett im Nebel stattfinden musste, hat NBC irgendwann auf diese Skycam umgeschwenkt, also die quasi im Grunde genommen sieht es so aus, als wäre die Kamera direkt hinter dem Quarterback und man sieht quasi das Feld, wie der Quarterback es sieht. Haben dafür sehr viel Lob bekommen und deswegen haben sie gesagt, okay, dann probieren wir mal ein ganzes Spiel. Das heißt, das komplette Spiel wird aus dieser Perspektive übertragen. Auf jeden Fall nochmal ein Anreiz auch wenn wir kein Geld dafür bekommen, den Game Pass sich zu besorgen. Das ist auf jeden Fall
Oder mit Amazon Prime gucken.
Oder das, ja.
Genau. Wobei ich gar nicht weiß, ob das in Deutschland überhaupt geht. Würde mich mal interessieren.
Ich glaube nicht, nee, das geht, glaube ich, nur in Amerika.
Ah, ja. Okay, dann mit VPN in Amerika, Amazon Prime. Aber das lohnt sich nicht.
Okay. Wir wollen uns jetzt hier auf legalem Wege weiterbewegen. Vielleicht, was so TV-Ratings angeht, die Giants sind relativ schlecht dieses Jahr. Das ist jetzt keine große News für euch da draußen. Was aber dazu führt, dass die TV-Sender, die das jeweilige Spiel übertragen, besonders die Spiele, die in dem Primetime-Fenster stattfinden, wie zum Beispiel Sunday Night Game, sind die TV-Stationen, also NBC in dem Fall, in der Lage, aus Spielen rauszuflexen, wie es so schön heißt. Also sie können dann quasi die Spiele wegtauschen, weil sie sagen, okay, das ist mir zu uninteressant, das guckt dann keiner. Gleiches gilt dann auch dafür, dass auf dem amerikanischen Markt Spiele Blackout werden, also dass Spiele nicht mehr übertragen werden. Das heißt, du bist zwar im New Yorker Area beispielsweise ein bisschen Giants-Fan und machst den Fernseher an, aber das kommt dann das Giants-Spiel nicht mehr, weil die Fernsehsender eben sagen, okay, das lohnt sich nicht, das jetzt zu zeigen, weil es keiner mehr guckt. Auf jeden Fall ein Ding, was es selten gegeben hat, gerade bei einem Team wie bei den Giants mit so einem großen Namen.
Ich glaube, dass der Ursprung darin lag, um die Leute ins Stadion, glaube ich, zu ziehen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil als dann das mit dem Fernsehen aufging und die Football-Tickets waren halt relativ teuer und dann hat man gesagt, okay, die meisten Fans sitzen halt irgendwie in der näheren Umgebung und so weiter und um die quasi zu animieren, ins Stadion zu gehen und nicht zu sagen, ich gucke mir das Spiel von der Couch an, wurden dann diese Blackouts eingeführt.
Ja, also auf jeden Fall ja. Als Möglichkeit, also das wird jetzt immer mehr und mehr kommen zum Ende der regulären Spielzeit, dass eben sehr interessante Spiele, also wenn jetzt beispielsweise ein Spiel wie das vergangene Woche der 49ers gegen die Giants, kann gut sein, dass es dann eben lokal im Fernsehmarkt nicht mehr zu sehen ist für die Zuschauer, weil das eben nicht mehr übertragen wird. Vielleicht noch ganz kurz gemeldet, Vontaze Burfict ist mal wieder nicht so rühmlich aufgefallen, hat ein Referee angegangen, hat ihn berührt, geschubst, wie auch immer, darf man nicht machen, wurde disqualifiziert und soll jetzt aber trotzdem nicht gesperrt werden. Ist genau, nochmal
ein Block. Ja. Wird bei einer Geldstrafe bleiben. Also generell fand ich die Strafe irgendwie ein bisschen, war nicht ganz so einverstanden damit, aber darfst halt nicht machen, wie du gerade schon sagtest, ne? Es ist,
du darfst ihn nicht berühren, ja.
Genau. Also es ist auch so, wenn man nachts bei Rot über die Ampel geht und nirgendwo ist ein Auto und man muss dafür dann eine Strafe bezahlen, dann kann man sich darüber aufregen, dass es total bescheuert ist, aber es ist trotzdem halt die Regel, ne?
Korrekt, ja. Mike Zimmer, ja, der ja, Head Coach. Der Minnesota Vikings hat verlauten lassen, dass er sich zur Mitte der Woche, sprich ab morgen, übermorgen ungefähr, dazu äußern wird, wer sein nächster Starting Quarterback ist. Ob es Case Keenum weiterhin ist, der gegen die Redskins zeitweilig ein perfektes Passer-Rating von 158,3 hatte. Oder ob es Teddy Bridgewater sein wird, der weinend auf der Bank saß, den Tränen ja, also gerührt war, wieder spielen zu können, theoretisch. Also da wird sich jetzt noch entscheiden, in den nächsten 48 Stunden wahrscheinlich, wer nächstes Spiel spielen wird. So, das zu unseren News. Oder hast du noch was, was du auf jeden Fall noch anbringen möchtest?
Nee, habe ich nicht. Also ich fand, wir haben jetzt schon so einiges an Input wieder rausgehauen für euch. Ja, war ein bisschen komplizierter zwischendurch, also gerade die Jerry Jones Geschichte, und das ist dann natürlich auch immer ein bisschen aufwendiger. Dementsprechend bin ich dabei, dass wir es dabei belassen.
Genau, dann haben wir nur noch unsere Fun Facts.
Ach ja, oh ja, stimmt.
Wir wollen euch ja nicht entlassen ohne unsere heiß begehrten Fun Facts zum Schmunzeln, und fangen wir vielleicht mal an. Es wurde an mich herangetragen, ein Artikel, in dem es darum ging, dass offizielle Autogrammstunden von Tom Brady, die es jetzt bald wieder geben soll, etwas teurer gemacht wurden. Denn wenn man dorthin geht und einen eigenen Gegenstand mitbringt und von ihm, Tom Brady, dem großen TB12, signieren lassen möchte, muss man dafür nur 1050 Dollar bezahlen. Das ist eine kleine Erhöhung von 50 Dollar. Auf jeden Fall nicht gerechtfertigt. Warum er überhaupt dafür Geld verlangt, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich
ja,
muss...
Das hat, glaube ich, mit diesem Handel damit zu tun. Ne? Wir haben das ja auch, diese ganze Geschichte, die schwebt ja auch noch bei den Giants.
Ja, mit Eli Manning,
mit diesen Memorabilia-Geschichten, die ja in den USA für, wo es einen richtig riesigen Markt gibt mit Trikots, die im Spiel getragen wurden, mit irgendwelchen Bällen, die einen gewissen Wert haben. Man sieht das ja immer bei Baseballspielen, wenn dann der Foulball gefangen wird, dass es dann immer ein Mega-Event ist. Dementsprechend haben sich dann, glaube ich, viele Stars dazu entschieden, dann, wenn sie dann halt nicht ihre Standard-Autogrammkarte unterschreiben, sondern irgendwie was anderes, dass sie dafür dann halt eine heftige Summe nehmen, weil sie sich denken, okay, warum soll ich dann jetzt der Person quasi 500 Dollar in Rachen schmeißen, mehr oder weniger, wenn sie sowieso danach bei eBay verticken würde.
Genau, also wenn du dein ausgewaschenes Jersey zu Tom Brady bringst und sagst, schreib mal deinen Namen drauf, dann kostet das jetzt mittlerweile 1050 Dollar.
Ja, nicht wenig.
Nicht wenig, nee.
Ja gut, auch was ein bisschen was, ja, hat auch was mit Geschäfte machen zu tun. Und zwar der von den Patriots neu gesignte Defensive Lineman Ricky Jean-François ist jetzt bei den Patriots angekommen, und das ist ganz lustig, weil er ist wirklich ein Entrepreneur, wie man so schön sagt, er ist ein Businessman, und zwar hat er nämlich 30 Dunkin' Donut Franchise, ja, Franchise sagt man dann im Deutschen, nicht Läden, finde ich irgendwie ist eine interessante Sache, weil er ja durchaus jetzt in die Heimat von Dunkin' Donut kommt. Ich weiß gar nicht genau, wo die sitzen, aber sie sind auf jeden Fall ein sehr großer Sponsor von den Patriots und in Neuengland und in Boston sehr stark vertreten.
Ja.
Da findet er quasi zu sich nach Hause.
Definitiv, ja, eine lustige Story, wie er dazu kommt, so viele Donuts-Läden zu besitzen. Okay, aber es ist ein gutes Standbein auf jeden Fall. Es läuft.
Ja, auf jeden Fall. Er wurde von irgendeinem Teamkollegen, der ihm als Rookie, hat er ihm dann irgendwie ins Gewissen geredet, verballer dein Geld nicht, guck mal, wo du bist, wenn du 30 bist oder so. Und dann ist er wohl einer der wenigen, der sich das dann wirklich zu Herzen genommen hat und sich über seine Zukunft sehr starke Gedanken gemacht hat. Nur gescheit.
Kurzes Update aus der Familie Ball. Der jüngere Bruder von LeVar Ball, ach nicht LeVar Ball, jetzt bringe ich die schon wieder durcheinander.
Das war der Papa, ne? Oder?
Ja, das ist der Papa. Auf jeden Fall der mittlere Bruder, LiAngelo Ball, nicht der, der jetzt schon bei den Lakers spielt. Der hat auf einer Reise mit seinem College-Team, der UCLA, einen Ladendiebstahl begangen in China, wurde unter Hausarrest gestellt. Er ist jetzt mittlerweile wieder frei. Auf Nachhilfe des amerikanischen Präsidenten, der wirklich auf seiner Reise nach China mit dem Staatspräsidenten Chinas gequatscht hat und das Thema wirklich angesprochen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ein College-Spieler begeht einen Ladendiebstahl in China, und der Präsident der Vereinigten Staaten hat nichts Besseres zu tun, als bei seinem Besuch dieses Thema offiziell anzusprechen. Unglaublich. Also wahrscheinlich wird LeVar Ball bald irgendwie Außenminister für Trump. Also
Special Advisor for Sports and Business oder so.
Ja, auf jeden Fall. Also unglaublich.
Ja, wer hätte gedacht, dass wir Präsident Trump in einer Folge gleich zweimal erwähnen würden, ne? Aber ja, so vielleicht manchmal. Gut, dann hau ich auch noch mal einen raus. Und zwar, beziehungsweise einen doppelten. Und zwar hat es mit Wayne Allen zu tun. Der Tight End der New England Patriots, der jetzt bis jetzt noch nicht so wirklich überzeugt hat, hatte bis zum letzten Spiel keinen einzigen Catch gehabt. Lustigerweise hatte dann zwischenzeitlich Martellus Bennett, der neu geclaimte, neu gesignte Thailand der Patriots, dann auf einmal 2 Catches und dann direkt quasi mehr als Allen in 8 Spielen zuvor. Interessanterweise ist Allen der 68. Passempfänger, der einen Pass für einen Touchdown von Tom Brady gefangen hat. Tja, nur Vinny Testaverde hat mehr. Vinny Testaverde, du sagtest eben schon, dass du ihn noch aus deinen Anfängen von der NFL-Beobachtung kennst.
Ja.
Der hat es nämlich geschafft, zu 70 verschiedenen Passempfängern einen Touchdown zu werfen. Tja, der war so ein richtiger Journeyman, ne? Der ist rumgereist ohne Ende. Ich glaube, der war auch bei den Patriots, ich glaube 2006, und dann war, was sagtest du, bei
Carolina war er auf jeden Fall, bei den Browns, glaube ich, ne?
Genau. Mhm.
Und noch ein Team, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, spannend. Auf jeden Fall Tom Brady, 40 Jahre auf dem Weg zu 5000 Yards die Saison.
Nicht schlecht.
Schon
nicht
beeindruckend. Schlecht. Also was Alex Guerrero da unter der Wäscherei von Albuquerque zusammenmischt, hilft.
Vorsicht, Vorsicht.
Okay. Ich danke dir, Christian. Volle Folge mal wieder. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Euch hat es Spaß gemacht.
Und, wie immer hat es mir Spaß gemacht.
Sehr schön. Dann hören wir uns auf jeden Fall in der kommenden Woche am Dienstag, wenn es wieder heißt NFL Tuesday, für euch alle News der Woche. Bis dahin, ciao.
Bis dann.